Tag, liebe VfL-Fans. Der Mein VfL-Podcast ist aus der Winterpause zurück. Erste Ausgabe 2026. Ich glaube, da kann man noch mal kurz frohes Neues wünschen, oder Jan? Ist in Ordnung.
Ne? Auf jeden Fall an alle, die hier sind und alle, die uns zuhören und zuschauen. Frohes Neues.
Ganz genau.
Wird niemals zu spät sein.
Richtig, richtig. Ja, Jan, dass ich das mal sagen werde, habe ich, glaube ich, selbst nicht mitgerechnet, aber du siehst ja heute richtig gut aus.
Danke, selber.
Ja, danke, danke.
Was so ein Trikot ausmachen kann, ne?
Genau, müssen wir mal an die Leute spielen, die uns zuhören und nicht unbedingt zuschauen. Wir haben beide das Sondertrikot an, Pulsschlag aus Stahl.
Herrlich.
Ja, schönes Teilchen, oder?
Kann man sieht nach drei Punkten aus.
Richtig, richtig. Wir haben das, um jetzt mal ein bisschen Druck schon aufzubauen, wir haben da schon mal nachgeguckt. Zweimal haben wir wohl in einem Sondertrikot in Schwarz schon gespielt, wenn wir uns richtig erinnert haben. Beide Partien gewonnen.
Kann so weitergehen.
Passt, ne?
Darüber sprechen wir aber heute nicht. Worüber sprechen wir denn? Oder mit wem?
Ganz genau. Das ist eine schöne Überleitung. Danke, danke. Wir haben natürlich auch einen Gast da. Und ja, wer regelmäßig an der Castropa ist oder auch bei den Auswärtsspielen des VfL, der kennt ihn sowieso. Wer nicht so regelmäßig da ist, der kennt ihn dann seit dem letzten Sommer. Da ist es nämlich der Fall, dass er seitdem im Präsidium des VfL ist. Und das ist Fabian Budde. Grüß dich.
Hallo zusammen. Und von mir auch nochmal ein frohes neues Jahr.
Sehr gut. Schön, dass du da bist. Jetzt mal ganz ehrlich, an so einem Spieltag, wenn du hier an der Castropa rumläufst, wie oft wirst du da Fabian genannt?
Selten. Also viele kennen den normalen Vornamen, glaube ich, gar nicht.
Jetzt schon. Wir mussten auch erst nochmal einmal googeln, ja, mit wem wir es da heute zu tun haben.
Aber wir machen es da genauso, wir bleiben auch bei Fabu und ja, ich denke, das ist so die gängige Version, das können wir nehmen. So, ne?
Da können wir uns auf einigen, auf jeden Fall, ja.
Wunderbar. Schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir bleiben unserem Konzept treu und fangen direkt einmal an mit einer Schnellfragerunde.
Ja, sag mal schnell.
Und die heißt so, und die erste Frage, die wir für dich haben, was löst der 21. Mai 1988 bei dir für Gefühle aus?
Pokalfinale, 21. Mai 1988, oder war das das Heimspiel gegen Nürnberg? Ja, jetzt musste ich kurz überlegen, da war die Saison noch ein bisschen länger als heutzutage.
Ist aber auch schon lange her.
Genau, mein erstes Heimspiel, wo ich alleine ohne elterliche Begleitung im Stadion war mit 9 Jahren.
Sehr gut.
Das war's, genau.
Vollkommen richtig, ja, ist schon ein paar Jahre her, hast du recht. 788 Stadien bzw. Grounds. Welcher davon war bislang am schönsten?
Gut, wir sind ja quasi jetzt in dem, wo es am schönsten ist, so blöd das auch klingt. Also außerhalb vom Ruhrstadion, ich mag das San Siro in Italien, in Mailand ganz gerne, weil es einfach groß und wuchtig wirkt und noch ein in Anführungszeichen alter Bau ist. Ja. Das würde ich jetzt mal so spontan nennen.
Damit hast du uns unsere nächste Frage, weil wir waren natürlich auf deine Antwort vorbereitet. Die nächste Frage wäre gewesen, was ist auf Platz 2, aber das ist dann San Siro.
Wunderbar. Richtig. Ist, glaube ich, aber gar nicht mehr so lange da, ne? Oder?
Ja, da wird auch schon relativ lange diskutiert, dass wir es abreißen wollen. Da es Italien ist, dauert das, glaube ich, noch eine Weile. Ich weiß nicht, ob, also ich habe jetzt irgendwann mal Bilder gesehen von einem Neubau, der daneben gesetzt werden soll. Also wer da noch hin möchte, sollte sich beeilen, aber tendenziell ist das noch ein bisschen Zeit.
Ja, gut, gut. Was würde dich denn davon abhalten, ein VfL-Spiel zu besuchen?
Nichts. Also, wenn ich im Krankenhaus liege und mich nicht bewegen kann, dann ja, aber ansonsten wüsste ich jetzt gerade keinen Grund.
Okay. Aufstieg oder DFB-Pokalsieg?
Pokalsieg.
Wann gibt es das nächste VfL-Buch von Fabian Budde?
Wenn ich mal Zeit habe. Also Material ist, glaube ich, da, aber ich habe auf jeden Fall schon mal überlegt, noch ein zweites Buch zu machen und das dann ein bisschen anders aufzubauen. Und ja, aber wann? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
Sehr gut.
Sind wir auf jeden Fall schon sagen, auf das erste kommen wir heute mit Sicherheit auch noch zu sprechen.
Natürlich.
Das ist, glaube ich, von 2019, habe ich das.
Könnte hinkommen, ja. 5 bis 6 Jahre müsste das Minimum jetzt her sein, ja.
Seitdem ist ja auch ein bisschen was passiert beim VfL.
Auf jeden Fall. Kommen ein paar Geschichten dazu. Wer ist dein Lieblingsspieler der VfL-Historie?
Schwierige Frage. Also Einzelspieler habe ich nie so groß mir rausgepickt, weil also eigentlich der VfL über allem steht. Ja, möchte ich jetzt einfach mal offen lassen.
Das ist in Ordnung. Die Auswärtsfahrt mit dem Auto, mit dem Bus oder mit der Bahn?
95% mit dem Auto.
Dein Lieblingsort in Bochum hatten wir gerade schon. Was ist denn dein Lieblingsort in unserer Stadt nach dem Ruhrstadion?
Ich gehe gerne, wenn ich ein bisschen Ruhe haben will, unten um den Kemnader See in Ruhe und abends, wenn es nicht so voll ist. Da ist zwar nur die Hälfte zu Bochum gehören, aber das ist schon ganz gemütlich da.
Aber ist eine schöne Hälfte.
Ja.
Auf jeden Fall. Ostkurve oder Haupttribüne?
mittlerweile Haupttribüne. Früher Ostkurve, aber auch zum Fotos machen war ich halt überall im Stadion, aber Ostkurve schon, würde ich schon bevorzugen.
Aber wir wissen, du kennst dich sowieso komplett im Stadion aus und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Wir haben es im Vorgespräch schon so ein bisschen diskutiert, Jan und ich, wir beide. Ich glaube, wir hatten noch nie einen Gast hier beim VfL-Podcast, bei dem so die beiden Teile unseres Gesprächs hier immer, also VfL und das Private, so sehr verschmelzen, oder?
Genau, kannst du erinnern? Das ist eigentlich eins, oder? Bei dir?
Ja. Also da ist ja nicht mehr viel Zeit drumherum, muss man so zu sagen.
Fabu gleich VfL, ja. Und trotzdem hat sich ja für dich in dem letzten halben Jahr schon ein bisschen was geändert. Ich meine, du bist schon sehr, sehr lange hier, gehst sehr lange zum VfL, aber jetzt in den letzten Monaten, da ist ja schon ein bisschen was passiert. Und darüber wollen wir natürlich im ersten Teil des Podcasts sprechen, denn du hast eine neue Aufgabe. Du bist im Präsidium des VfL.
Genau, ich bin seit letzten Sommer offiziell der Fanvertreter im Präsidium des VfL Bochum. Gewählt worden oder von den Mitgliedern nochmal abgesegnet worden, sage ich mal so. Die Fanclub-Vertreter haben mich vorher gewählt und die Mitgliedschaft hat mich dann auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung im Sommer in dieser Rolle bestätigt, ja.
Wenn man das so ganz grob vielleicht in einen Satz packt, was die Aufgaben sind, dann bist du in diesen Gremien eigentlich der Experte für Fanangelegenheiten. Kann man das so sagen? So
würde ich das sagen, ja.
Ganz grob. Ja. Aber wir wollen natürlich ein bisschen mehr ins Detail gehen.
Genau, lass uns ganz vorne anfangen. Wie kamst du überhaupt auf die Idee? Es war ja wahrscheinlich nicht erst im letzten Sommer, sondern wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher. Wie kam dieser Gedanke bei dir auf?
Also das ist tatsächlich nicht aus dem Bauch raus und ich mache das jetzt mal, sondern es ist schon so ein paar Jährchen vorher entstanden und hat dann mich mit Martin Volpers, also meinem Vorgänger, häufiger unterhalten und gesagt, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte. Und ja, er hat mich dann ein bisschen erzählt, was so auf mich zukommen würde, was für Dinge da anfallen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gebe ich jetzt bei der nächsten Option die Bewerbung ab. Und es hat funktioniert tatsächlich.
Wunderbar, das freut uns auf jeden Fall.
Also Martin Volpers hat die Position ja vorher schon längere Zeit bekleidet. Gab es denn bei dir irgendwann mal in den zurückliegenden Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten Ideen, dass man irgendwann mal so ein offizielles Amt beim VfL auch bekleiden könnte?
Nein, also die Idee war, also ich bin nicht damals im VfL gegangen, sondern irgendwann sitze ich da oben im Präsidium rum. Das war nicht mein Gang, hat sich so über die Jahre entwickelt, weil auch dann Leute gesagt haben, hör mal, das wäre doch genau der Punkt für dich, weil du halt Hinz und Kunz in der Fanszene und ums Ruhestand rum kennst und du würdest uns da ganz gut vertreten. Und dann habe ich mal ein paar Mal darüber Gedanken gemacht und gesagt, jo, dann probieren wir das doch mal, ob die Leute mich da wirklich sehen wollen.
Das wollen sie, denn du wurdest gewählt, du hast die Position bekommen.
Ob sie damit zufrieden sind. Zeigt sich.
Auf jeden Fall hast du diese Position erstmal. Ja. Und du hast es gerade schon angesprochen, die Fanvertreterwahl fand ja schon vor der außerordentlichen Mitgliederversammlung statt. Das heißt, als das hier im Stadion stattfand, die MV25, da war ja schon klar, dass du im Präsidium sein wirst. Wie hast du den Tag verlebt? Bist du dann da entspannt reingegangen? Einfach mal gucken, was passiert, weil du ja das Ding schon gewonnen hattest vorher?
Also ich glaube, ich war ja von denen, die da zur Wahl standen, der entspannteste, weil bei mir ging es nur um Ja oder Nein. Und die letzten Jahre war das, oder letzten Male bei diesen Abstimmungen war das immer nur ein Proforma-Teil, sage ich mal vorsichtig. War es diesmal auch. Da das als allererster Punkt an dem Tag war, konnte ich mich dann entspannt zurücklehnen und mir die restliche Veranstaltung anschauen und gucken, mit wem ich dann danach zusammenarbeiten darf.
Ja. Genau, denn das stand ja dann ja wirklich noch gar nicht fest. Also als du es schon hattest, dann hatten wir diese beiden Teams. Wie muss man sich das denn vorher vorstellen? Hatte man da schon irgendwie Kontakt? Ich meine, mit Martin Volpers hast du gesprochen, das hast du gerade schon gesagt. Aber war das dann wirklich so, okay, ich gehe da jetzt mal rein, guck mal, was dann am Ende bei rauskommt und mit wem ich dann demnächst zusammenarbeite?
Also ich hatte zu beiden Seiten vorher schon Kontakt, weil das ja bei mir dann, wie ihr schon gesagt habt, länger feststand, dass ich derjenige werde, der Fanvertreter ist. Haben wir dann diese Veranstaltung, die beiden Teams vorher hatten, angeguckt und angehört und mit beiden Seiten gesprochen. Und ja, letztlich musste ich als Einziger das nehmen, was gewählt wurde, wenn man das so plump sagen darf. Also jetzt nicht negativ behaftet, aber ja.
Vom Gewinnerteam, ich meine Andreas Lute, den kanntest du mit Sicherheit auch vorher schon. Wie sieht's mit den ganzen anderen Mitgliedern aus?
Kannte ich. Jupp Tetan kannte ich vorher auch, weil der war ja vorher auch schon im Präsidium da drin, aber die anderen musste ich dann halt auch erst kennenlernen, was mittlerweile nach und nach immer mehr geschieht. Ja.
Wie war denn so die erste Zeit nach der Wahl? Wie kann man sich das vorstellen? Also das Wahlergebnis wurde bekannt auf der Veranstaltung und wie ging es dann für dich weiter? Wie war der Tag noch? Wie waren die Tage und Wochen danach?
Also an dem Tag selber, ich hatte ja Geburtstag, bin ich dann danach tatsächlich erstmal nach Hause gegangen, beziehungsweise mit Freunden noch in die Stadt gegangen. Ja. Und dann hatten wir, glaube ich, weiß nicht, montags oder dienstags, wo wir uns das erstmal hier vor den Mitarbeitern dann vorgestellt haben, wo ich die anderen dann nochmal persönlicher kennengelernt habe. Und ich glaube, dann war es zwei Wochen später, wo die konstituierende Sitzung war, wo das dann offiziell berufen wurde. Und dann nahm das Ganze so seinen Lauf mit diversen Terminen etc. Ja.
Wunderbar. Ganz blöde Frage, aber wie hat sich dein VfL-Leben, also haben wir ja schon gehört, eigentlich dein ganzes Leben, wie hat sich das seitdem verändert in den letzten Monaten?
Also ich, vom Zeitaufwand, ja, es ist schon, also wenn ich jetzt sagen würde, ich habe jetzt noch mehr VfL-Termine, ist das fast ein bisschen wenig, aber so 2-3 Termine sind in der Woche und man hat halt jetzt nochmal komplett andere Einblicke auf die ganze Geschichte VfL Bochum und das ist auf jeden Fall der Teil, der sich am meisten geändert hat.
Ja.
Weil ich war auch so 1-2 Mal die Woche irgendwo bei Spielen von Jugendamateurmannschaften. Das heißt, die Termine waren da und jetzt kommen halt noch offizielle, wichtigere Termine dabei und, oder Sitzungen. Es sind halt ganz andere Einblicke. Das ist das, was sich als Gröbstes geändert hat.
Das ist ja ein ganz, ganz spannender Punkt. Ne? Also ich glaube, man kann sich irgendwie schon so ein bisschen diese Arbeit vorstellen innerhalb so eines Gremiums. Aber wie war das für dich? Als dann erstmals so wichtige Entscheidungen anstanden, du wirklich die ganz tiefen Einblicke hattest, war es für dich irgendwie also, surreal?
Bin ich ganz ehrlich, ist ungewohnt, dann zwischendurch saß ich da und dachte, boah, jetzt musst du darüber entscheiden, als kleines Beispiel, wie der ein Etat aussieht für die nächste Saison oder ich glaube, das war relativ kurzfristig, nachdem wir dann berufen wurden, kam dann eine E-Mail, wir würden gerne Spieler XY verpflichten, ihr müsst das jetzt freigeben und dann sagen wir, was mache ich denn jetzt? Das, also,
kanntest
das,
du den Spieler?
Ja, den Spieler kannte ich und man guckt dann vorher und ja, das ist halt ungewohnt sowas, ne? Weil wir waren auch nicht vorbereitet, also es ist nicht so, wir machen jetzt mal einen Crashkurs, wie ist Präsidium, weil im Prinzip sind ja außer Jupp Tenhagen und Hans-Peter Vieles alles Neulinge auf dem Gebiet und wir wurden dann quasi ins kalte Wasser geschmissen sozusagen und ungewohnt auf
Learning
jeden Fall.
By doing. Ja. Konnte man sich das denn irgendwie vorstellen? Also ich meine, jetzt siehst du ja wirklich, wie so ein Verein dann auch im Inneren funktioniert und bis in diese Vorgänge involviert. Vorher war man in Anführungsstrichen nur Fan, hat das Ganze von außen betrachtet. War das irgendwie vorher vorstellbar, dass das so funktioniert, dass es ein Profifußballverein?
Also ich hatte ja vorher schon durchaus andere Einblicke in den VfL, sage ich mal vorsichtig, als der normale Fan, um das jetzt nicht despektierlich sagen zu wollen, aber dadurch, dass man häufig überall da war und mit Leuten gesprochen hat, hat man schon mehr mitbekommen, als man eigentlich wollte. Und jetzt kriegt man quasi alles mit und es ist schon ungewohnt auf jeden Fall. Ja. Aber man gewöhnt sich dran, sagen wir es mal. Man muss sich dran gewöhnen, weil es ist ja auch, es ist kein Spiel, ne?
Ja, klar. Gut, dass du vorher schon gut vernetzt warst, das wissen wir. Das ist keine Frage.
Ich glaube, sonst wäre man auch nicht an diese Position gekommen.
Genau. Ich habe mir keine Stimmen gekauft. Aber die Leute haben mich wahrscheinlich vorher schon gesehen und haben gesagt, jo,
das war dem das,
können wir das anvertrauen.
Ja. Genau. Ja, definitiv ein bekanntes Gesicht, genau. Aber bekanntes Gesicht ist ja auch ein gutes Stichwort. Ich meine, jetzt bist du ja nicht neu hier hingekommen und musstest dich auch noch an die ganzen Menschen gewöhnen, sondern du kennst ja auch beim VfL schon viele Leute, ne? Sei es über Moppel, unseren Fanbeauftragten oder generell über die Geschäftsstelle. Das hat es wahrscheinlich dann in der einen oder anderen Situation zumindest ein bisschen einfacher gemacht, denke ich mal, oder?
Ja, also ich glaube schon, dass ich, denke ich, die Abläufe hier durchaus kannte, wenn ich jetzt irgendwas Bestimmtes habe, an wen ich mich wenden muss. Das war mein Vorteil gegenüber den anderen, die neu in dem Ganzen mit drin sind. Die mussten sich halt überhaupt erstmal finden und orientieren hier. Und ja, das hat mir schon ein bisschen in die Karten gespielt, sag ich mal, ja. Und mit Moppel habe ich ja vorher auch schon viel gemacht und jetzt halt offiziell da sogar.
Ja, Jan hat gerade schon diese wichtigen Entscheidungen dann angesprochen, ne? Ich meine, da gab es ja auch im Laufe der Hinrunde einige bei uns so, ne? Ich war ein Cheftrainer raus, Geschäftsführer, Sport raus. Das stelle ich mir auch ganz spektakulär eigentlich vor, wenn du so einer der Ersten bist, der dann davon in Kenntnis gesetzt wird. Ist das so spektakulär oder ist es dann am Ende doch ein ganz normaler Vorgang?
Also ich würde mal sagen, es war keine ruhige Anfangszeit, die wir da hatten. Es waren es 2 Monate, 2,5, 3 Monate, wo dann die Sportführung, der Trainer raus, oder die Entscheidung anstehen musste, entfernen wir den, wen holen wir neu und so weiter. Es war also nicht, dass man mal ruhig reinkam, sondern wir dachten in der ersten Woche direkt, wir würden den Spieler gern holen, ja oder nein, was machen wir jetzt, wie geht das? Und dann die Entscheidung zu fällen, ob wir mit dem Trainer weiterarbeiten und mit dem Sportvorstand oder nicht. Das ist schon ja, ins kalte Wasser mitten reingespissen, ja, würde ich mal sagen.
Direkt volles VfL-Programm. Ne?
Da sind wir froh, dass es jetzt gerade etwas ruhiger ist.
Auf jeden Fall.
Das stimmt, ja.
Lass uns mal auf so einen Spieltag schauen, wie der für dich so ist. Also ich meine, klar, deine Fotomafia-Fahne, die kennt jeder VfL-Fan. Die hängt auch weiterhin bei jedem Spiel.
Ja.
Du hängst die auf, also du kommst ins Stadion, hängst die auf. Und wie geht's dann jetzt für dich weiter, neuerdings?
Also der Ablauf ist im Prinzip anfangs immer noch der gleiche wie früher. Ich gehe ins Stadion, hänge meine Fahne auf und dann verbringe ich so die 2 bis 1 Stunde ungefähr vor dem Spiel, bin ich rund um den Ostkurventreff noch anzutreffen, quatsch da mit den Leuten, versuche Stimmungen einzuholen, mit den Leuten normal zu reden.
Ja, ganz kurz, aber das ist ja auch für deine Position ganz, ganz wichtig.
Genau, ne? Also ich habe halt auch immer gesagt, ich will jetzt nicht da oben in Anführungszeichen sitzen, auf euch herabgucken, sondern ich bleibe weiterhin dabei. Auch auswärts gehe ich immer erst noch am Gästeblock vorbei und gucke, ob alles in Ordnung und soweit ist. Nicht der Fanbetreuende reinzuspringen oder denen nicht zu vertrauen, aber um einfach Präsenz zu zeigen. Mhm. Deswegen haben die Leute mich möglicherweise gewählt. Und dann eine Stunde vor Anpfiff ist das so, dass wir die Gastdelegation offiziell begrüßen, oben in der Lounge. Und ab da bin ich dann oben mit meinen Kollegen zusammen, wo wir uns dann nochmal austauschen und ja.
Und das Spiel
schaffen. Und das Spiel gucken wir dann zusammen, genau. Ja. Nach dem Spiel nehme ich die Fahne ab und gehe dann direkt wieder nach oben und dann gucken wir oben die Pressekonferenz und machen halt die Nachbesprechung noch.
Okay, also es wird nach jedem Spiel auch direkt einmal mit allen gesprochen und.
Genau, wir haben ja da oben unsere eigene Ecke und da reden wir dann miteinander und tauschen uns dann nochmal aus über das Spiel, genau.
Okay. Das ist so ein Heimspieltag. Auswärts bist du sowieso immer dabei und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ist das auch so ein offizieller Vorgang? Ich meine, da ist ja natürlich nicht das ganze Präsidium immer vor Ort, aber gibt es da auch so offizielle Teile, die man da belegen
muss? Also tatsächlich hätte ich gedacht, nachdem ich das von hier hatte, von wegen, wir haben eine Stunde vor offizielle Begrüßung, dass das überall so ist. Das ist nicht der Fall. Bei vielen Vereinen ist das dann so, dass man offiziell begrüßt wird, da vom Präsidium oder Präsidenten, je nachdem, was die haben, dass die dann zu uns am Tisch kommen. Wir haben einen eigenen Tisch dann auswärts. Es gab aber auch Vereine, wo wir hingekommen sind und dann nach unserem Tisch gefragt, oder suchen sie sich irgendwo Platz aus? Und wir dachten, das ist aber nicht schön. Das fand ich, also ich finde diese Begrüßung halt, hat etwas, ist auch ein, ja, wie soll man das beschreiben? Es ist letztlich ein Sport, in dem wir alle im gleichen Boot sitzen, aber trotzdem am Spieltag gegeneinander sind und dann freundlich uns vorher aber begrüßen können. Und also es gab mindestens einen Verein, wo das nicht so der Fall war, auf den ich jetzt nicht näher eingehen möchte.
Es sind halt nicht alle so gastfreundlich wie in Bochum, ne?
Ja, da ist das wohl. Also ich möchte jetzt nicht über die anderen. Bei den meisten wurden wir dann irgendwo begrüßt oder haben uns einen Platz zugewiesen, aber es ist nicht überall Standard, dass man offiziell begrüßt wird wie hier.
Umso schöner, dass es hier so ist.
Ja.
Ja, dann bohren wir jetzt auch nicht weiter. Ne?
Das lassen wir so stehen.
Die Leute wissen schon, wer gemeint ist. Ne? Ja, du bist der Experte für die Themen rund um die Fanbelange. Das haben wir jetzt gerade schon gesagt. Und ich glaube wir, also zumindest ich persönlich, habe so den Eindruck, dass das in den letzten Jahren irgendwie schon deutlich mehr geworden ist, so an Fanthemen, die jetzt auch eine große Rolle spielen. Früher war das irgendwie so gefühlt, als normaler Fan, da bist du ins Stadion gegangen, hast das Spiel geguckt, bist nach Hause gegangen und dann war irgendwie 2 Wochen Pause bis zum nächsten Heimspiel oder so oder vielleicht sogar mal länger, wenn man jetzt keine Dauerkarte hatte. Mittlerweile, so mein Eindruck, sind das doch viel, viel mehr Themen, die so einen Fan befassen und die man besprechen muss. Ist das auch dein Eindruck?
Ich glaube, es liegt einfach daran, weil auch die Fan-Themen überall medial mehr aufgegriffen werden. Weil früher in Anführungszeichen, vor nicht mal 10 Jahren hat keine Zeitung irgendwann drüber geschrieben, wenn irgendwo Spruchbänder waren oder wenn mal irgendwo eine Pyroshow oder irgendwie sowas war. Sowas wird heutzutage immer aufgegriffen, weil die halt auch nicht immer nur Spieler X hat dahin geflankt, da ein Foul und sowas haben und nehmen diese Themen, glaube ich, einfach mehr auf. Also es ist nicht so, zumindest für die aktiven Fans, dass das mehr geworden ist, sondern dass das einfach in der Öffentlichkeit mehr, nicht breit getreten wird, aber aufgenommen wird.
Okay. Sag ich mal, ja. Da wurde natürlich gerade in den letzten Monaten auch viel berichtet, ne? Innenministerkonferenz ist das Stichwort, auch Proteste, Fanüberwachung und so weiter. Wie ist das für dich, der, wie gesagt, dann der Experte so für diese Fangeschichten ist? Wie oft musst du da in den Diskurs gehen, vielleicht auch mit Offiziellen, auch mit den Fans selbst? Wie oft spricht man über solche Sachen?
Vor allem in letzter Zeit mussten wir oft, ich sag mal vorsichtig, vermitteln, dass ich quasi zwischen den Stühlen stand und den Offiziellen, der ich nur selber einer bin, erklären müsste, warum machen die jetzt das und was ist der Hintergrund von dem Ganzen. Und andererseits aber auch dann Fans abzuholen und denen zu erklären, pass auf, das geht bis hierhin, aber wir müssen auch so Leitplanken vielleicht einbehalten. Das ist schon schwierig, ja.
Kann ich mir vorstellen. Wo ist das Verständnis größer? Auf welcher Seite?
Ja, schwierig zu sagen. Ja, das kommt tatsächlich darauf an. Also wenn jetzt irgendwo eine Fackel angeht und eine große Pyroshow ist, sage ich mal, das findet nicht jeder schön, weil es vor allen Dingen auf die Schiene kommt, dass dann Strafen natürlich hervorgehen. Und für viele Fans gehört das einfach dazu und sagen, ja, das ist aber normal, das liegt ja nicht an uns, sondern es liegt ja an der Strafe, die das Problem ist. Und das ist dann schon schwer zu vermitteln, wo ich dann auch manchmal dann sage und sage, Entschuldigung, jetzt weiß ich dann auch nicht mehr weiter, wie ich das noch irgendwie weiter verkaufen soll. Ne?
Okay, gut, alles kann man nicht klären. Also geht man wahrscheinlich auch manchmal ergebnislos aus so einer Geschichte.
Ergebnisoffen, sagt man dann.
Ergebnisoffen, Entschuldigung.
Ja, so. Ja, spannend. Auf jeden Fall, also wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Die nächsten Monate und ja auch Jahre. Es sind ja insgesamt jetzt noch 3,5 Jahre, die ihr ja gewählt seid.
Mal gucken, was da noch alles passiert.
Der Fußball hält ja immer irgendwelche Geschichten bereit. Also was allein in den letzten 4 Jahren, wenn wir jetzt mal diese Spanne zurückgucken, hier so rund um den Fußball, auch bei uns im Stadion passiert ist. Dann.
Vor allen Dingen, wie schnell alles geht. Ne?
Genau.
Ich meine, jetzt kommt was ganz Großes, Optisches, wenn wir hier den Umbau angehen. Da haben wir wahrscheinlich jeden Tag ein anderes Bild hier am Stadion, denke ich mal. Ja, könnte ich mir vorstellen.
Sehr spannend auf jeden Fall. Die Umgebung wird sich ändern, ja.
Ja.
Das ist richtig, genau.
Sehr gut. Wir haben es schon gesagt, dieses Mal ist der Übergang etwas fließend bei dir. Trotzdem drücke ich mal hier auf unseren Knopf.
Trikottausch.
Wir machen unseren berühmten Trikottausch und wechseln vom VfL zum Privaten und bleiben einfach trotzdem beim VfL.
Wir machen weiter.
So ist es.
Das ist praktisch.
Aber wir sprechen ein bisschen mehr über dich als nicht offizielles Präsidiums- oder Aufsichtsratsmitglied, sondern über dich als VfL-Fan. Wie hat denn alles angefangen damals,
ja,
noch vor 1988?
Also ich bin tatsächlich den klassischen Weg gegangen. Ich bin keine 20 Minuten Fußweg von hier aus groß geworden, konnte aus dem Garten die Flutlichtmasten sehen und dann das als Kind früher, da will ich mal hin. Mein Vater ist früher regelmäßig hingegangen, hat mich dann irgendwann mitgenommen und dann nahm das irgendwann seinen Lauf. Noch Freunde aus der Grundschule dabei gehabt und dann haben sich die Väter irgendwann abgewechselt, wer die Kiddies mitnimmt.
Und irgendwann war es
und irgendwann war es dann ganz vorbei. Dann waren die Kiddies alleine da und ja.
Du hast also, oder wir haben es am Anfang angesprochen, 1988 war dann der erste Besuch, wo du mehr oder weniger alleine.
Genau, das war das erste Mal, ne? Ja, das erste Mal, wo mein Vater nicht dabei war und der Vater vom Freund hat uns mitgenommen und der hat aber auch gesagt, pass auf, hier könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Wir treffen uns nach dem Spiel an der Litfaßsäule, die jetzt nicht mehr steht, gegenüber der Tanke, wieder. Und ja, dann waren wir Kids halt im Stadion alleine.
Okay,
das war 9.
Das war die erste Pyro-Show.
Das gab es damals noch nicht, glaube ich.
Oder? Nee, aber wir haben Konfetti gebastelt vorher und hatten das tatsächlich mitgehabt. Also saßen vorher bei den Kollegen im Kinderzimmer, haben Konfetti gerissen und haben das mit reingenommen. Und das, da hat auch keiner damals gefragt, ob das irgendeine Brandlast oder sonst was ist, sondern das konnte man einfach mitnehmen.
Zeiten ändern sich, ja. Aber das war nicht der allererste Stadionbesuch.
Nee. Also wann tatsächlich genau der erste war, weiß ich nicht. Mein Vater hat das auch leider nicht notiert, aber das ist der erste, wo ich bewusst da war und deswegen.
Also sind die 788 Spiele, die wir eingangs erwähnt haben, gar Schätzung. Nicht.
Das sind eine Schätzung. Ja. Also die Spiele, wo ich als Kind da war, kann ich nicht alle nachvollziehen. Ich habe tatsächlich nur die Statistik, die ihr gefunden habt, auch die Spiele aufgenommen, wo ich entweder Bilder habe oder weiß, dass ich da war und eine Eintrittskarte habe.
Ja.
Genau.
In der allseits bekannten App, die. App,
genau. Zwischendurch finde ich auch mal wieder ein Spiel, was ich da noch nachtrage und.
Okay. Ja. Ich habe gestern das letzte Mal nachgeguckt, also 788 ist jetzt. Du warst jetzt nicht heute Morgen noch bei irgendeinem.
Nee, ich habe heute. Heute hat der VfL nicht gespielt und.
Okay. Aber du guckst ja auch viele Nicht-VfL-Spiele.
Ja, ja.
Kommen ja auch gleich
auf. Seit gestern und heute kein Fußball geguckt.
Okay.
Aber das mit dieser App, das müsst ihr mal kurz erklären. Ich bin ja so ein digitaler Vollhonk. Also es gibt eine App, wo man seine Stadionbesuche einträgt, oder?
Richtig.
Also ich kenne das
nicht. Ich bin auch passionierter Nutzer, aber natürlich im Vergleich zu Fabu, also habe ich 3 Spiele gesehen. Ein paar mehr sind es, aber.
Früher das mit dem Kalender eingetragen, angefangen, wo man zu Hause von Hand eingetragen hat, Spiel und Ergebnis und das Ganze dann irgendwann in eine Excel-Tabelle übertragen hat. Und ich weiß gar nicht, seit wann es die App gibt. Also während Corona habe ich die Zeit genutzt und habe dann alles in dieser App nachgetragen.
Okay, also vorher hast du das wirklich handschriftlich zu Hause?
Handschriftlich in den so einen kleinen Taschenkalender, genau. Aha. Paarung und Ergebnis. Und danach irgendwann mal, als der erste Rechner da war, als Excel-Tabellen geführt, genau.
Stark.
Und jetzt halt in der App. Aus der App kann man das praktischerweise zurück als Excel-Tabelle auch wieder ziehen.
Das ist stark, das ist stark.
Ja.
Deine persönliche Biografie, die passt ja einfach auch schon richtig gut so zur VfL-Geschichte. 1979 geboren, in Bochum haben wir gerade gehört.
Also für mich noch ein Stadion hier eröffnet.
Ganz genau. Also, ne,
damals wusste man schon, was hier für ein Fan auf die Welt gekommen
ist. Genau, großes Jahr, Eröffnung Ruhrstadion, also schon ein großer Teil der VfL-Geschichte. In dem Jahr geboren, dann 88, haben wir jetzt auch ein paar Mal gesagt. Ja, einer der größten sportlichen Erfolge, danach ins Finale des DFB-Pokals eingezogen, leider knapp verloren. Wie präsent sind so die Erinnerungen bei dir generell an die erste Zeit VfL in deiner Kindheit, Stadionbesuche oder überhaupt alles, was du auch im Fernsehen dann vielleicht gesehen hast?
Also das erste Heimspiel kann ich mich insofern sogar richtig gut erinnern, weil das war, wo Ralf Zumnick seinen Elfmeter verwandelt hat. Was der erste Mal war, dass ein Torwart einen Elfmeter verwandelt hat, was natürlich dann groß durchging. Deswegen kann man sich das ganz gut merken.
Nochmal historisch, okay.
Ja. Das Pokalfinale damals, kann ich mich erinnern, habe ich in der Grundschule, da war Schulfest, auf der Leinwand geguckt. Und danach die Heimspiele, das waren dann relativ, ja, wahrscheinlich war ich auch so mindestens 50-70% der Heimspiele dann hier, das kann ich mich nicht mehr an alle erinnern, aber dieses erste halt wegen dem Elfmeter und Pokalfinale, also besondere Spiele, weiß ich noch genau, was da war und wie ich die verfolgt habe.
Okay. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass irgendwann so Erinnerungen auch mal ein bisschen verschwimmen. Ne?
Tatsächlich etwas viel. Also, ja. Ne, das ist, ich fahre da nicht hin, um mich zu zwingen, sondern ich habe da immer noch Bock drauf, aber ja. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wann haben wir in der Saison 97, 98 gegen Lautern oder wie haben wir gespielt? Weiß ich nicht, muss ich nachgucken.
Ja, okay, das wäre auch ein bisschen vieles Guten, wenn du uns jetzt noch alle Tore und Torschützen.
Also manchmal ist das so, wenn ich so bei bestimmten Fahrten irgendwie einen Aufhänger gesagt kriege, dann fällt mir das wieder ein. Ja. Und dann kann ich auch ganz schön viel dazu erzählen. Aber
ganz kurz irgendwo im letzten Eckchen. Ja.
Ja. Untere Schublade.
Irgendwo muss ja auch noch Platz für, weiß nicht, atmen und Essen oder so bleiben.
Wie das muss man auch noch leben.
Ja. Dauerkarten gab es damals schon? Also du warst dann bei jedem Heimspiel
hier vor Ort? Es gab so Blockdauerkarten, also 17 Karten auf so einem Stapel zusammengeheftet, wo die Paarungen schon drauf waren. Die konnte man dann in der Reihe nach abreißen. Da habe ich mal, da gab es im Ruhrpark einen Spielzeugladen, da haben wir an der Torwand so eine Dauerkarte gewonnen für Erwachsene. Ja. Und dann bin ich bei jedem Heimspiel halt hier hingegangen zur Kasse, habe die einem Erwachsenen in der Schlange verkauft, habe mir eine Kinderkarte gekauft. Und kommt mir von der Differenz von einem Bratwurst auf.
Aber das ist jetzt ein gutes Stichwort. Das steht, glaube ich, gar nicht in unserem Fragenkatalog, den wir uns erstellt haben. Was hast du? Aber Torwandschießen, du hast gewonnen. Das heißt, aktiv Fußball spielen kannst du auch noch.
Ich habe Fußball gespielt, bis ich, 11 oder 12 war. Und dann habe ich mit Badminton angefangen und das war ein bisschen erfolgreicher dann, ja.
Sehr gut. Also, aber scheinbar damals einen guten Schuss gehabt. Oder
das
einfach
hat
nur
wohl gereicht. Ja. Ich weiß nicht, weiß tatsächlich nicht mehr, ob die das gelost haben dann oder wie das lief. Auf jeden Fall habe ich so eine Dauerkarte
bekommen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwann mal ins Sportstudio eingeladen werden würdest, dann.
Ich glaube, also einen unten würde ich mir noch zutrauen. Könnte man hier in der Torwand mal ausprobieren, lieber Heinz.
Auf jeden Fall. Ja. Kannst du trainieren. Einer fällt immer irgendwie rein, ja.
Also, Samstag nach dem Spiel sehen wir uns alle an der Torwand.
So machen wir das. Okay. Gut, Samstag ist ja nicht so viel los hier.
Genau.
Da werden wir uns schon treffen.
Da werden wir schon Platz haben.
Ja, genau. Also das war die erste Dauerkarte. Also Heimspiele warst du sowieso natürlich präsent. Wann hat das Ganze denn so mit Auswärtsspielen angefangen? Also erstmal so entspannt, mal da ein Spiel, mal da ein
Spiel. Genau, also das erste Spiel war damals in Uerdingen, wo wir abgestiegen sind. Da wurden vom VfL Busse geschartert und da war von zu Hause dann das, okay, ja, wenn du mit so einem Bus fährst, dann darfst du auch dahin fahren. Mhm. Die Busfahrkarte haben wir uns auch geholt und sind dann mit dem Zug gefahren.
Da warst du wie alt?
15, war das 94, 95? 94, also das Spiel, wo wir das erste Mal abgestiegen sind tatsächlich. Mhm. Und dann wurde es die NRW-Spiele und dann irgendwann gab es das schöne Wochenendticket für 5 Mark. Und dann kamen wir auf die Idee, wir können mal nach Hamburg fahren. Mhm. Nee, könnt ihr nicht machen, kam dann von zu Hause. Und dann haben die Eltern gesagt, okay, wir fahren euch mit dem Auto mit. Und ja, dann ging das so langsam los. Und nachdem wir uns das erste Mal für den UEFA Cup qualifiziert haben, also seitdem waren es 2 Ligaspiele, glaube ich, wo ich dann nicht da war seit 97.
Okay, da bist du dann zum Allesfahrer quasi mutiert.
Mutiert, ja. Da gab es dann kein Zurück mehr.
Okay, okay. Aber du hast das Ganze natürlich auch nicht alleine gemacht, sondern ihr wart so eine befreundete Gruppe?
Genau, also die Leute von damals fahren tatsächlich immer noch. Mhm. Jetzt sind die Leute, mit denen ich fahre, andere, weil man die über die Zeit dann auch so kennengelernt hat und das einfach anders passte und ja, aber die Leute sind tatsächlich immer noch alle hier.
Stark.
Vielleicht kommen wir zu einer nicht so schönen Zeit in der oder in den letzten Jahren, nämlich die Corona-Zeit. Die war ja dann für dich oder euch Allesfahrer auch ganz speziell, weil Allesfahren war auf einmal nicht mehr möglich. Fußball war nur noch für ganz wenige im Stadion zu sehen. Wie war das für euch, als dann also, auf einmal die Ansage kam?
Ich habe irgendwann mal gesagt, das ist, glaube ich, wie wenn einem Junkie die Drogen wegnimmt. Okay. Ne? Dieser Rhythmus, jede Woche fährst du zum Spiel hin und dann ging einfach nichts mehr. dann war ja erstmal, wurde überhaupt nicht gespielt und dann hieß es, jo, wir spielen jetzt weiter, aber ohne Zuschauer. Dann dachte ich mir, da stimmt irgendwas an diesem System nicht, wenn ihr jetzt weiter spielt, weil es die Fernsehgelder haben wollten. Mhm. Ja, und dann ist man halt auch weitergefahren, auch wenn man vom Spiel nichts gesehen hat. Also bei Heimspielen stand ich hinter der Westkurve, weil da gab es eine Stelle, wo man die Anzeigentafel in der Ostkurve sehen konnte. Ja. Und da wurden die Tore wiederholt. Und
quasi
im Real-Life. Das Spiel lief im Radio dann dabei und ja, und dann ist man auch auswärts gefahren. Und
ich kann mich an irgendein Spiel erinnern, wo wir dann waren und wir dich nach dem Spiel dann, ich glaube, es war Augsburg, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wo du dann super happy warst, weil du irgendwie durch irgendein Tor so 3 Quadratmeter Rasen sehen konntest und hier und da mal einer vorbeigehuscht ist.
Also am perfektesten war quasi Osnabrück, weil da gab es eine Stelle, wo man tatsächlich so, ich sag mal, ein Drittel vom Spielfeld sehen konnte von außen. Da kam sogar ein Ordner, hat uns einen heißen Tee gebracht und
immerhin.
Ja. Offiziell war es ja, also manche Vereine haben dann gesagt, ihr dürft überhaupt nicht hin, Paderborn zum Beispiel, durfte man diesen großen Parkplatz, den man hinter Gegengerade geht, nicht betreten, weil der Stadiongelände war und das der Sicherheit dienen würde. Mhm. Dann konnte man aber Richtung Gästeblock gehen, aber Paderborn sieht man halt gar nichts, weil da Türen sind und man hört auch nichts, aber man war halt vor Ort.
Mhm. Und das habt ihr die ganze Corona-Phase quasi so durchgezogen, dass ihr auch zu den Auswärtsspielen gefahren seid?
Ja. Zweimal habe ich es geschafft, irgendwie im Stadion drin zu sein, auch in Sandhausen und Heidenheim. Und Heidenheim war dann halt schwierig, weil da in Baden-Württemberg ab 21 Uhr Ausgangssperre war. Mhm. Das war ein Mittwochspiel um 18 Uhr, 18.30 Uhr. Das heißt, nach dem Spiel ganz schnell ins Auto und gucken, dass man aus Baden-Württemberg wieder rauskommt, bevor man irgendwo von der Polizei aufgehalten wird.
Ja, verrückte Zeiten, ne?
Definitiv. Gibt es hoffentlich nicht wieder so.
Das stimmt.
Das hoffen wir alle, ja.
Du hast ja jetzt nicht nur Profispiele beim VfL verfolgt, das wäre auch zu einfach, ne? Ja, oder? Also vielleicht. Wir haben ja auch noch andere Teams, die Fußball spielen und da bist du auch regelmäßig vor Ort.
Genau, also U21, U19, U17 und Damen gucke ich auch, wie es der Zeitplan so hergibt. Ja. Meistens gibt er das irgendwie her.
Das ist ein gutes Stichwort. Da frage ich mich auch, sitzt du dann vielleicht so Anfang der Woche da und baust dir so einen Zeitplan fürs Wochenende? Da kann ich das Spiel sehen und da das? Oder wie läuft das?
Ja, das ergibt sich so. Also das Profispiel ist gesetzt. Hm. Also da kommt es auch nicht drauf an, wann und wie das Spiel ist, sondern wenn die Termine rauskommen, okay, das Spiel ist da und dann wird da hingefahren. Und danach guckt man dann, wo U21, U19 spielen oder wo die Damen spielen. Bei den Damenspielen ist es selten der Fall, aber bei Auswärtsspielen kann man das vielleicht schon mal verbinden, dass man auf dem Rückweg was guckt. Wie jetzt, als wir aus Fürth zurück sind, hat die U19 in Frankfurt gespielt sonntags. Das heißt, samstags in Fürth übernachtet und auf dem Rückweg dann sonntags morgens um 11 in Frankfurt U19 noch geguckt, nach Hause gefahren dann.
Stark.
Ich glaube, letztes Jahr hatte ich 101 VfL-Spiele gesehen.
101 VfL-Spiele.
2025, ja.
War das überhaupt auch dein Jahr mit den meisten Spielen überhaupt gesehen?
Ja, meiste Spiele insgesamt kann sein. Ich habe ein Jahr, da waren es 123 VfL-Spiele. Da habe ich es aber auch dann wirklich drauf angelegt. Jetzt kann es tatsächlich schon mal sein, dass ich sage, pass auf, das U17-Testspiel gucke ich heute mal nicht.
Mann.
Ja, Wahnsinn. Und dann gibt es ja auch noch Trainingslager.
Genau.
Da haben wir uns ja auch schon mal getroffen.
Ne? Ja, das öftere, ne? Da haben wir uns, glaube ich, das erste Mal so bewusst begegnet, weil da kann gut sein, nicht so viele Leute waren.
Genau, also da bist du ja seit wann auch immer dabei?
Also das erste Mal war damals in der Türkei, war es 2004, 2003, so um den Dreh rum, keine Ahnung, Belek war es. Und seitdem in jedem Winter- und Sommertrainingslager bei den Spielen anwesend gewesen. Ein Spiel gegen Istanbul, was mal in Österreich war, habe ich verpasst. Aber ansonsten bei allen Spielen anwesend gewesen. Mindestens bei den Spielen, manchmal hat es nicht für die ganze Woche Trainingslager gereist, da musste man dann hin und her reisen. Und da war man sonntags in Spanien, jetzt wäre nach Hause geflogen und freitags wieder in Spanien gewesen, weil man zwischendurch arbeiten musste, aber...
Ja, okay, das muss auch mal sein.
Blöde Arbeit,
ne? Ja, wenn die nicht wäre, das wäre tödlich.
Aber ich glaube, so war es ja jetzt auch im Winter. Wir sind ja jetzt sehr spontan in die Türkei auch wieder ins Trainingslager geflogen. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir als Content-Abteilung an Silvester den Anruf bekommen haben, hier in 3-4 Tagen jetzt los, Trainingslager.
Überleg
mal, wer dabei sein kann.
Da hatte Fabu dann wahrscheinlich den kleinen Zeitvorteil.
Das Gemunkel ja, aber tatsächlich haben wir erst an Neujahr offiziell die Meldung bekommen, dass es jetzt gebucht wurde und dass es am 4. losgeht.
Ja.
Und dann aber auch die Info bekommen, dass ein Testspiel vor Ort geplant ist an dem zweiten Samstag und ja, und dann habe ich halt so gebucht, dass ich am Freitagmorgen nach Antalya geflogen bin. War dann um 8.20 Uhr in Antalya gelandet, war um 10 Uhr am Trainingsplatz, das Training geguckt. Mhm. Und dann, was habe ich dann danach gemacht? Waldhof Mannheim, gegen Hannover 96 geguckt, weil du kannst in Belgien ja überall Fußball gucken. Ja. Dann war ich halt samstags beim Testspiel und bin sonntags wieder nach Hause geflogen. Genau.
Also auch in dieses Trainingslager. Auch
in dieses, und habe aber bewusst gesagt, dass ich das da privat angereist war, weil es ja klar hieß, dass man das im möglichst kleinsten Besteck, also ohne irgendwelche offiziellen macht. Und da habe ich wie alle anderen Fahrten auch privat finanziert und von daher.
Also
alles sauber.
Wie viele Trainingslager waren es ungefähr? Ich weiß, hast du das gerade schon beantwortet?
Weil, nee, ich also nicht. Ich denke, Wintertrainingslager dürften wahrscheinlich so 20 sein, würde ich jetzt mal schätzen. Ja. Wenn wir jedes Jahr weg waren, zwischendurch waren wir mal ein Jahr oder zwei nicht weg.
Ja.
Okay. Plus die Sommertrainingslager. Also
und welches war das Beste aus Fansicht? Ist dir eins besonders hängen geblieben?
Das erste auf jeden Fall, weil das war wirklich so, da war es noch nicht groß mit dem Internetbuchen, wir sind in den Reisebüro gegangen. Wir wussten damals, der VfL ist von dann bis dann in Belek, kannten Belek damals auch noch nicht groß und wir würden gerne dahin. Möglichst günstig für eine Woche, könnt ihr uns was raussuchen. Ja, die guckt uns an, ja, ich mache euch was fertig. Sind wir nach Belek geflogen und hatten das Hotel am anderen Ende von dem Ort, wo der VfL die Trainingsplätze und alles hatte. Da war man auch noch so naiv und hat dann über das Hotel einen Mietwagen gebucht, was wahrscheinlich auch nicht das günstigste war, aber man war halt vor Ort. Und das Jahr drauf ging es wieder nach Belek und man sagt, pass auf, wir gehen einfach das Reisebuch nach, das gleiche wie letztes Jahr nochmal. Das war schon, also das ist auf jeden Fall am ehesten hängen geblieben.
Also ich kann mich auch noch an ein Trainingslager in Geis erinnern, wo wir auch ein paar Jahre waren und da gab es ja auch eine Besonderheit, da bist du nämlich das letzte Stück hingewandert.
Genau, richtig? Ich bin mit dem Kai vom Tegernsee zu Fuß nach Geis gegangen, über die Alpen in 5 Tagen. Genau, waren, weiß nicht, 210 Kilometer, glaube ich, so um den Dreh rum.
Wie ist denn die Idee entstanden?
Weiß ich, also wir waren, wie ist die Idee entstanden? Das ist eine gute Frage eigentlich. Das ist, irgendwann haben wir gesagt, wir wollen mal über die Alpen gehen, mal was Verrücktes machen. Ne?
Eine Schnapsidee war es, glaube ich, bei dir nicht.
Genau, eine Schnapsidee ist es nicht gewesen. Ich glaube, Kai hatte die Idee, mal immer mit dem Fahrrad zu fahren. Und Fahrradfahren ist mir, da tut mir der Hintern dann so weh. Das ist nicht meins, aber wir können ja zu Fuß gehen. Ja, und dann haben wir da ein bisschen rumgesucht und haben eine Route gesucht, die Richtung Geis geht und haben dann was gefunden, das sich Schmugglerfahrt nennt. Das ist auch lustig. Gesagt,
schön, ja.
Das machen wir, daraus basteln wir was. Ja, und dann haben wir uns einen Rucksack gepackt, haben uns ein Zelt gepackt, weil wir zelten, ist es ja günstig. Runtergefahren, vom Tegernsee aus losgegangen. Erste Nacht war in der Pension, zweite Nacht das Zelt aufgeschlagen. Direkt ein Unwetter gewesen und es war einfach alles nass. Also wir waren froh, dass wir einen Müllsack mit hatten, wo dann der Rucksack reingepackt werden konnte. Auf jeden Fall konnten wir von da an das Zelten vergessen und mussten dann immer spontan noch Unterkünfte buchen und ja, sind dann über die Alpen nach Geis und waren pünktlich zum ersten Training. Ich glaube, wir kamen 10 Minuten nach dem Training an, wo wir ehrlich gesagt aber auch, pass auf, wir gehen ein bisschen später los, dass wir nicht zu früh ankommen. Und dann waren wir zu Fuß das da unten.
Okay. Also schlecht. Trainingslager schon vor dem Trainingslager eigentlich
abgehauen. Genau, also wir haben unsere Option schon fertig gehabt bis dahin und haben dann eine Woche Urlaub gemacht.
Sehr gut. Herrlich. War ja auch eine schöne Gegend da, muss man ja auch sagen.
Das war unten, hat mir sehr gut gefallen. Ja.
Ja.
Da wurde dann nicht langweilig.
Jetzt müssen wir, glaube ich, eine ganz wichtige Frage stellen, die sich wahrscheinlich auch viele Fans stellen. Wenn man so viel mit dem VfL unterwegs ist, wie bezahlt man das denn alles? Wie kommt denn das Geld aufs Konto und wie viel investiert man denn da? Also ich will jetzt keine Beträge sehen, aber ist das so?
Also gibt ja irgendwo diesen Spruch, am Ende des Geldes ist immer noch viel Monat über, aber man versucht das natürlich möglichst kostengünstig zu machen. Also wenn ich auswärts fahre, fahre ich morgens hin und abends wieder zurück und habe meistens 3 Leute im Auto mit dabei, um die Spritkosten aufzuteilen und dann geht das schon. Ja. Und es ist ja nicht so, dass wir zu jedem Spiel fliegen oder so ein Belek-Ding jetzt ist halt mal außer der Reihe. Aber ansonsten behaupte ich, ist das durchaus finanzierbar, ja.
Und so ein Trainingslager ist dann so der Jahresurlaub, oder?
Ja, das
ist der
Jahresurlaub dann. Ja. Also eine Woche Januar, eine Woche im Sommer. Und die restlichen Urlaubstage gehen dann für irgendwelche englischen Wochen drauf.
Und der Arbeitgeber
macht Bescheid.
Irgendwie mit.
Ja.
Wird da auch mal ein Auge zugedrückt oder geht da?
Als ich dort angefangen habe, die kannten mich vorher, bei der Firma, wo ich jetzt bin, kannten mich vorher schon und wenn dann Spiele sind, dann beantrage ich halt ganz normal wie jeder andere auch den Urlaub oder es geht mal eine Überstunde drauf und
Der Chef ist zum Glück kein Schalker oder so und sagt dann mal extra nein.
Tatsächlich ist er Schalker, aber das klappt aber trotzdem ganz gut, ja.
Ein Glück.
Aber er kennt mich auch schon relativ lange und kennt mich nur so und weiß, dass ich, wenn ich da bin, ist ja nicht so, dass ich die ganze Woche weg bin. Das ist einmal im Monat, zweimal im Monat, wo Termine anstehen. Jetzt durch die Präsidiumssachen zwischendurch mal noch eine Telefonkonferenz. Aber wenn ich vor Ort ganz normal bin, mache ich meinen Job so gut es geht oder ich behaupte sehr gut. Und sonst würde das auch nicht funktionieren. Also,
ja. Zeitmanagement.
Vertrauen ist da.
Genau. Sehr schön. Was machst du beruflich?
Ich bin großen Außenhandelskaufmann und im Werkzeuggroßhandel. Ja, okay. Ganz solide.
Ganz solide, das ist
sehr gut.
Das passt doch wunderbar.
Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über dein Buch. Wir haben es auch hier einmal liegen für alle, die uns nicht nur zu hören, sondern auch zu schauen. Zeigen wir es einmal in die Kamera. Kann man bestimmt auch noch irgendwo käuflich erwerben oder dich sonst einfach ansprechen. Ja,
ich habe tatsächlich keine mehr zu Hause, aber man kann es über den Buchhandel, gibt wohl noch Rest, weil die ISBN-Nummer VfL Bochum Fußball Fiebel, Fabian Budde.
So, ein
gut sortiert Buchhandel, ne? Das ist der Werbeblock.
Den Werbeblock ein.
Das ist eine Dauerwerbesendung.
Und wenn es halt ausverkauft ist, wir haben ja gehört, dann kommt vielleicht bald ja einfach ein neues.
Ja, genau.
Machen wir einfach jetzt ein neues. Ist der Druck da, jetzt musst du.
So, komm ich nicht mehr raus,
ist denn. Ja, guck mal, jetzt haben wir das Buch beworben, jetzt haben wir das Trikot beworben. Genau. Da kann es keiner mehr was vorwerfen
hier. Gehalt für diesen Monat ist auf jeden Fall safe.
Aber die Idee zu dem Buch, oder wie ist das Ganze denn entstanden und angelaufen?
Diese Fußballfibeln, das ist ja eine Serie, die es von mehreren Vereinen gibt. Und irgendwann kam von diesem Verlag jemand auf mich zu und hat gefragt, ob ich Lust hätte, das über den VfL Bochum zu machen, weil ich früher schon mal Fanzines geschrieben habe und er meinen Namen gehört habe und dann habe gefragt, was ist. Habt ihr irgendwie ein Grundkonzept, was das sein oder nö? Kannst schreiben, was du willst, wie du denkst, dass du den VfL Bochum in der Öffentlichkeit darstellen wolltest. So. Duft Idee, machen wir. Und so habe ich das Buch halt dann angefangen, erst so über die Geschichte abzureißen und dann in den Zeitraum, wo ich dann selber gefahren bin, meine persönliche Meinung oder Ideen da reingebracht und halt ein paar besondere Berichte von besonderen Spielen auch mit untergebracht.
Wie lange hat das so gedauert?
Ich hatte ein Jahr Zeit dafür und über das Jahr rum immer mal, also man kann sich nicht zwingen, immer was zu schreiben, aber wenn es dann mal einen Fluss gab, dann hast du mal 10 Seiten auf einmal gemacht. Oder aber auch, kann sein, dass du 2 Wochen einfach das Ding gesagt hast, liest jetzt in der Ecke und machst nichts.
Mhm. Schöne Sache, cool.
Das, wir haben das Buch natürlich schon ein bisschen länger bei uns im Bestand.
Ja, tatsächlich. Ich glaube, seit 2019.
Ganz genau, richtig. Und haben natürlich auch reingelesen. Da sind ein paar richtig gute Anekdoten drin. Wir können jetzt natürlich nicht alle besprechen, sonst wird der Podcast, glaube ich,
dreimal so lang. Mit Blick auf die Uhr, wir haben gleich die Halbzeit voll.
Genau, wir sind aber ja schon
am Endspurt hier. Wie gesagt, Nachspielzeit und so.
Aber so ein paar coole Sachen stehen da ja schon drin. Mir ist da eine Sache hängen geblieben. Muss ich jetzt mal ein bisschen reingucken in die Aufzeichnung. Du warst kurz davor, eine Serie von 500 VfL-Ligaspielen in Folge hinzulegen. So war es, wenn ich mich richtig erinnere. Nummer 499 wäre dann in Bielefeld gewesen, 500 ein Heimspiel. Genau. Es hat dann aber nicht geklappt, denn vorher ist da was anderes
passiert. 499 hat nicht geklappt, weil ich die Woche davor, wo Länderspielwochenende war, war spielfrei. Bin ich freitags nach Montenegro geflogen, habe U21 geguckt. Bosnien gegen Deutschland, Montenegro gegen Deutschland in Podgorica. Wir waren, glaube ich, so 20, 30 aus Deutschland angereist und nach dem Spiel aus dem Block raus. Und ich musste direkt zum Flieger, weil ich direkt den Abendflug genommen habe über Belgrad nach Dortmund, weil wir samstags das Testspiel gegen Düsseldorf hatten. Raus aus dem Stadion, wollte nur zum Taxi und bin dann von hinten überfallen worden und hat versucht, mir meinen Rucksack zu klauen. Hab diverse Tritte und Schläge abbekommen, den Rucksack festgehalten, weil da meine Kamera und die Fahnen drin waren und ich bin natürlich nicht hergegeben. Dann im Augenwinkel gesehen, wie Polizisten oder ich denke, dass Polizisten waren, die Person, die mich angegriffen hat, verjagt haben, haben mich in den Kabinentrakt gebracht vom Stadion, wo dann der DFB, wo ich denen sagte, pass auf, in 2,5 Stunden geht mein Flieger, ich würde gerne nach Hause, weil zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, jo, ich habe jetzt vielleicht ein blaues Auge oder sowas, war mir dem Ganzen noch nicht bewusst. Dann kam der DFB-Mannschaftsarzt vorbei, guckte mich an, hab wohl aus der Nase geblutet, hab dem das auch nochmal erklärt, er sagt, okay, ich gehe mit Tabletten gegen die Schwellungen und die Schmerzen und was zum Kühlen und dann sollte das schon funktionieren. Dann kam noch ein Spieler an und hat mich angeguckt und hat gesagt, oh, das sieht nicht gut aus, hat mir sein Trikot in die Hand gedrückt zum Kühlen, das Trikot dann erstmal nur genommen und in die Tasche gesteckt und das gar nicht groß registriert. Zum Flughafen, da kam dann auch nochmal Polizei, was ist passiert, erklären Sie und beschreiben die Täter, ich habe keinen gesehen, also wir könnten jetzt da 10 hinstellen, die kamen von hinten, also es war einer und ging nichts. Okay, dann nach Belgrad geflogen, da hat so eine Bar die Eistheke aufgelassen, dass ich mein Auge kühlen konnte. Von da aus meinen besten Freunden geschrieben, ich müsste eventuell ins Krankenhaus, weil meine Nase könnte kaputt sein. Die haben mich in Dortmund abgeholt und haben mir den Kopf geschüttelt. Was ist denn los? Gar nicht gemerkt, dass mein eines Auge schon zugeschwollen war, die Nase einfach blutete. Ins Krankenhaus und dann war dann samstags morgens, so um, ich sag mal, 8, 9 Uhr. Wir hatten um 15 Uhr wäre das Spiel hier gewesen. Dann dieses wie bei Asterix von A nach B und mit Zettel da und dahin. Und sagten aber immer, ja, da ist ihr Zimmer. Ich so, wie? Ja, hat Ihnen das noch keiner gesagt? Ja, was denn? Ja, Sie werden morgen früh operiert. So, oh. Nee, hat mir noch keiner gesagt. Ja, und dann stand morgens die OP an, also Nase, Augen, Jochbein, Augen, Unterhöhlen, Boden waren durch. Oh. Und dann lag ich halt im Krankenhaus eine Woche. Und freitags haben wir in Bielefeld gespielt. Und dann, ja, wann werde ich denn erlassen? Ja, wenn alles gut geht, Freitagmittag. Und dann habe ich Donnerstag oder Mittwoch schon angefangen, Bielefelder Kollegen zu kontaktieren, die das ähnliche Leiden wie ich haben, nur halt in Bielefeld. Die haben gesagt, okay, wir können dir eine VIP-Karte besorgen, kannst du dann da reingehen? Und dann hin und her, dieses Engel-Teufelchen. Ne? Und der Arzt hat dann gesagt, okay, sie werden Freitag Nachmittag entlassen. Habe auch nach Taxipreisen schon geguckt, von Bochum nach Bielefeld, um zum Spiel zu kommen. Aber vermeiden Sie größere Menschenansammlungen, weil wenn Sie einer leicht anstößt, der hat halt noch einen Gips auf der Name, dann kann alles wieder hin sein. Und dann habe ich tatsächlich auf meine Gesundheit gehört und bin nach Hause gegangen und habe das Spiel im Radio gehört und das wäre das 499. gewesen. Bei dem Heimspiel dann die Woche drauf war ich dann mit Nasengips und halb offenem Auge beim Heimspiel wieder hier.
Okay.
Welches das 500. gewesen?
Ich glaube, es war die richtige Entscheidung.
Das Kuriose ist, dieses Trikot, was ich da bekommen habe, ist von unserem jetzigen Stürmer, dem Herrn Hofmann.
Nein.
Wo niemand damals wundern konnte, der war damals beim KSC, meine ich, dass er immer mal zum VfL kommt. Und dann kam er zum VfL und habe ich ihn in Geist im Trainer gesagt, guck mal, ich habe schon ein Trikot von dir. Wo kommt das denn her?
Stark.
Also so schließt sich dann irgendwann wieder ein Kreis.
Ja, so klein ist die Welt, ja. Wahnsinn.
Der Hoffi, ein guter Mann. Der hat damals schon die VfLer im Blick gehabt.
Ja, ja, er wusste genau, wo er irgendwann landen wird. Genau.
Ja, was ja, ist krass. Du?
Boah. Ja, sonst wären es 500 Ligaspiele in Folge gewesen.
Ja, und dann wäre ja die Serie, wie lange war die Serie danach? Also wie lange wäre es? Ja,
seitdem habe ich nichts mehr verpasst. Doch, gegen Gladbach, das ist das abgebrochene Heimspiel, lag ich mit Corona zu Hause. Ah, aber das ist das einzige Spiel.
Okay, also wäre die Serie durchaus noch
ergänzt worden.
Ein bisschen weitergegangen.
Ja.
Verrückt, aber gut, so spielt das Leben manchmal. Ne?
Man muss auch mal auf seine Gesundheit hören.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Und es hätte ja auch noch anders ausgehen können.
Also
davon mal abgesehen.
Ja, was die Ärzte mir gesagt haben, wie, sie sind noch geflogen? Und so, ja, weil der Augapfel wohl, da hätte er hinfallen können, aber ich dachte halt echt, das wäre nur die Nase kaputt. Aber naja.
Ja, ja.
Toi, 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 auf Holz klopft, ist alles gut gegangen.
So ist es.
Also als Fußballfan wird es nicht langweilig und vor allem nicht beim VfL. Genau.
Das wir können nicht. Ja vielleicht zur Abwechslung, oder nicht zur Abwechslung, aber zur Ablenkung von diesem Horrorerlebnis, sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht noch auf eine andere Reise mit dem VfL blicken, und zwar die nach Japan. Es gab mal ein Testspiel in Yokohama.
Genau, richtig? Yokohama Marinos.
Ja. Das erzähl uns doch mal davon einfach.
Gut, da könnte ich jetzt auch ganz schön weit ausholen. Also wir waren in Klagenfurt bei der Europameisterschaft und ein in Bochum sehr bekannter Journalist, Günther Pohl, schrieb dann eine Nachricht, die schon klassische. Du hast den Teufel an die Wand gemalt, weil ich irgendwann einen Flachs gemacht habe, wenn wir Spieler von weit weg holen, wir müssen Ablösespiele machen da, ne? Und dann sage ich, was ist denn los? Ja, wir spielen in Japan. Wie? Ja, Shinji Ono, wir spielen nächsten Monat in Yokohama. Ich so, wie in einem Monat? Das ist doch zu spontan, zu kurzfristig. Was machen wir denn jetzt? Ja, und dann sind wir nach Klagenfurt in die City gefahren, in die Buchhandlung, haben uns einen Reiseführer Japan schon mal geholt. Und als wir dann von da aus nach Bern gefahren sind, sind wir über Deutschland gefahren, von Deutschland aus im Büro angerufen, pass auf, ich brauche eine Woche Urlaub im nächsten Monat, ich muss nach Japan. Und ja, dann hatte man wenig Vorlaufzeit und dann sind wir sonntags nachmittags losgeflogen. Das Spiel war, glaube ich, Mittwochs oder Donnerstags, weiß ich nicht mehr.
Okay, also immerhin noch nach Tokio. 2-3 Tage
drum. Wir haben uns Tokio noch angeguckt, genau, und haben dann im WM-Finalschein von 2002 den VfL Bochum geguckt, waren mit 11 Leuten da. Cooles Erlebnis.
Das glaube ich.
Stark, das war wahrscheinlich so die weiteste VfL-Reise, die es gab, ne,
oder? Dann bin ich samstags morgens zurückgekommen nach Frankfurt und von da aus direkt zur Hochzeit von meiner Cousine gefahren.
Da sind wir wieder beim Zeitmanagement, ja.
Passt alles.
Das muss passen.
Ja, ja. Das war auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis, da unten, weil das nimmt uns so schnell keiner mehr.
Schauen wir mal, ob wir in näherer Zukunft auch nochmal nach Japan kommen. Die Kooperation gibt es ja mit verschiedenen Institutionen und Vereinen in der Region.
Würden wir nicht Nein sagen, ne?
Genau.
Jetzt hast ich du würde nochmal hinfliegen.
Ja, dann fliegen wir doch zusammen.
Dann machen wir es doch fertig.
Ja. Sprich mal mit den Kollegen, ne?
Ja, wir jetzt da schon. Genau. Ja, viele, viele Geschichten, viele Anekdoten gehört zum VfL und zu dir. Jetzt macht's vielleicht zum Abschluss Hand aufs Herz. Was ist denn doch so los bei dir neben dem VfL? Also wir haben jetzt schon so ein paar Sachen gehört, du hast früher Badminton gespielt, gehst gerne mal am Chemnader Stausee spazieren, aber der VfL nimmt natürlich einen großen Teil ein, aber was machst du denn sonst noch?
Wenn ich Zeit habe, gucke ich mir noch Konzerte an, dann gehe ich zu den Toten Hosen, Broilers oder so, wenn die auf Tour sind und sich das gut verbinden lässt. Also weil letztens, als sie auf der Europa-Tour waren, in London, Paris und Amsterdam, weil es eine Sommerpause war, passte ganz gut. Und ja, ansonsten versuche ich mich zu Hause, wenn ich runterkommen will, nehme ich tatsächlich klassisch Klemmbausteine, Lego und baue damit was und dann kann ich wunderbar bei abschalten.
Oh, das muss ich sagen, mein Sohn ist 5, der hat mittlerweile ganz viele Lego-Steine und seitdem baue ich auch wieder. Das macht
das beruhigt einfach.
Unfassbar Spaß, ja. Wirklich. Ja, da lachst du, ne?
Aber ist so. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
Kommst du auch noch?
Ich komme bald vorbei.
Zum oder Bauen. So, ja, dann bauen wir mal ein Stadion zusammen oder ja. So, ne?
Machen wir einen Baukreis auf.
Ja, haben wir aber zu tun. Ist doch schön.
Sehr gut.
Ja, lass uns mal auf die Uhr gucken, ich glaube.
2 Minuten haben wir noch, würde ich sagen.
2 Minuten vielleicht haben wir noch. 3. Aber wir haben auch noch was zu tun, ja, ne?
Genau. Wir sind in einer besonderen Woche, Fabu, haben wir schon mehrfach angesprochen. Man sieht es an unseren Outfits. Es ist Derby-Woche. Ich weiß, ja. Die für komischen uns Leute Derby. Da hinten, die glauben nicht an Derby, aber
ja,
es aber ist eins, ist doch
schön. Ist eins, ja.
Ja, wenn du mit der Straßenbahn zum anderen Verein fahren kannst, wüsste ich nicht, wie man das sonst begreifen soll. Ja,
die Parameter. Oder benennen soll. Ganz genau.
Und wenn es am Ende ein Nachbarschaftsduell ist, dann wollen wir es auch gewinnen. Wie ist diese Woche für dich? Kribbelt es noch ein bisschen mehr als sonst oder bist du?
Ja, das ist also schon kein normales Heimspiel, vor allem, weil dann auf der Arbeit auch immer wieder ein paar Sprüche kommen. Ne? Ja. Das bleibt nicht aus.
Ja.
Ist was anderes, als man zu Hause gegen Elversberg oder Nürnberg oder so spielt. Auf jeden Fall.
Sehr gut. Das Spiel gegen Schalke gab es schon oft und da ist auch schon einiges passiert in der Vergangenheit. Wir kennen natürlich alle so die versaute Meisterschaft, dieses 2:1 damals. Gibt es aber bei dir noch eine andere Erinnerung, so Bochum-Schalke, Schalke-Bochum, die bei dir hängen geblieben ist?
Also ich habe tatsächlich einen sehr guten Freund, der für den FC Schalke arbeitet, aber die GKS-Spiele sind schon in guter Erinnerung, sagen wir es mal so, ja.
Okay.
Das war schon.
Wir sind sehr gespannt, was diese Woche passiert.
Auf jeden Fall. Wäre ja schön, wenn am Ende ein neuer oder eine neue gute Erinnerung bleibt, die dann. Ich
habe am Anfang des Jahres gesagt, aus den ersten 3 Spielen holen wir 5 Punkte und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Wege.
Das ist rechnerisch auf jeden Fall machbar.
Ja, auch mal.
So viel können wir auch im Kopf noch.
Das kriegen wir
hin und her rechnen, ja. Sehr schön. Dann drücke ich mal auf unseren letzten Knopf, wenn ich ihn denn finde.
Ja, ist heute schon Weihnachten.
Und das war der richtige, ja.
Gehabt. Das bedeutet, wir kommen zu unserer Lieblingskategorie hier in den Podcast, denn für uns ist jetzt Weihnachten. Unsere Gäste bringen ja immer eine Kleinigkeit mit.
Ihr habt ja schon was zu lesen von mir bekommen und ich habe tatsächlich früher schon mal ein Fanzine geschrieben und habe jetzt beim Aufräumen zufällig die allererste Ausgabe davon gefunden. Davon gab es damals 100 Exemplare.
Boah.
Die ich alle von Hand geschrieben habe, weil ich vergessen habe, bei der Kopiervorlage schon mal eine Unterschrift zu setzen. Das fängt 2000 an. Also hier ist das erste Halbjahr in 2000 meiner gesehenen Fußballspiele, inklusive aller Berichte drin.
Ein Stück VfL-Fußballgeschichte.
Ein kleines Stück Geschichte, alles von Hand geschrieben, gelayoutet und im Copyshop selber kopiert und getackert.
Überragend.
Wow, super.
Vielen, vielen Dank.
Da könnt ihr mal nachlesen, wie es vor 26 Jahren war, was ich da so an Fußballspielen geguckt habe, was damals bei dem VfL so los war.
Und dieses Fanzines, das ist ja auch ein Ding, was gibt's bei allen Vereinen, oder?
Gibt's überall. Ja. War zwischendurch mal ein bisschen eingeschlafen, aber mittlerweile gibt's das wieder häufiger, weil so geschriebenes, das bleibt einfach, das hat man dann zu Hause. Und
ah, sehr schön.
Da richtig schön.
Ja,
freuen wir uns sehr. Vielen Dank.
Mit Widmung, mit Autogramm.
Für alle, die uns jetzt nur zuhören, auch nochmal der Hinweis, uns kann man ja auch sehen, auch wenn es hier und da manchmal nicht allzu schön ist, aber da müsst ihr dann durch. Aber dann hättet ihr sehen können, wie das Fernsehen aussieht. Also Empfehlung könnt ihr uns auch bei YouTube und VfL 1848 TV sehen. Schön, ich glaube, das war ein gutes Stichwort.
Ja.
Oder?
Jo, doch, wir sind durch, ne, oder?
Ja.
Guck mal. Ja, Fabu, dann sagen wir doch herzlichen Dank, dass du uns besucht hast.
Danke für die Einladung.
Vielen, vielen Dank.
Dass wir ein bisschen quatschen konnten. Wünschen uns allen viel Glück für die Restwoche.
Und wird eine gute Woche.
Hoffentlich.
Sehen uns mit Sicherheit am Wochenende und wir hören uns bald wieder im VfL-Podcast.
Jawohl.
Ja.
Danke. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.